Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, wieder mittendrin in einer neuen Folge des Börsen-Podcasts Come On. Wir haben wieder viele, viele tolle Fragen hier vorbereitet, beziehungsweise das heißt wir, ich. Dirk ist in dieser Woche auch wieder nicht dabei. Aus terminlichen Gründen kann er leider bei der Aufzeichnung nicht mit dabei sein, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Ich werde entsprechend versuchen, die Themen auch in dieser Woche unterhaltsam und interessant für euch auf- und vorzubereiten. Und demzufolge würde ich vorschlagen, lege ich gleich mal los und wir schauen auf den ersten Teil oder im ersten Teil auf erneut den US-Wahlkampf, nachdem da doch sehr, sehr viele positive Reaktionen aus der Berichterstattung beziehungsweise so ein bisschen der Darstellung in der letzten Podcast-Folge kam, also positive Reaktionen von Kommentaren, dass ihr es sehr interessant fandet. Werde ich mich dem ganzen Thema mal hier jetzt nochmal etwas vertiefen und zwar so ein bisschen mehr darauf eingehen, was das Ganze natürlich insbesondere für die internationalen Finanzmärkte bedeuten kann, aber auch was viel interessanter ist, wie das eigentlich so richtig abläuft. Also das heißt, wie ist denn eigentlich der Wahlprozess in den USA und wie ist die aktuelle Ausgangssituation? Ja, wir haben momentan die Situation, dass beide Protagonisten, sprich der amtierende Präsident als auch der Herausforderer Donald Trump, ja beide schon etwas reiferen Alters sind, beiden derzeit gute 81 Jahre alt und Donald Trump mit 78 nur unwesentlich älter. Und das zeigt natürlich auch, dass hier gewisse Risiken einfach vorherrschen. Man darf nicht vergessen, die USA, wichtigste, größte Volkswirtschaft der Welt, größte Militärmacht, wenn man so will, oder mit einer der größten Militärnationen in der Welt. Und da sind sicherlich die ein oder anderen Ressentiments, beziehungsweise natürlich auch Skepsis darüber, ob man eben im Endeffekt dann einem Menschen, der bereits schon über der durchschnittlichen Lebenserwartung mit seinem Alter liegt, im Endeffekt dann als neuen Präsidenten für die USA entsprechend in Amt und Würden schicken kann. Und da ist natürlich klar, könnte man jetzt sagen, das Alter von den beiden Kandidaten unwesentlich auseinanderliegt, aber Joe Biden ist eben doch 3 Jahre älter. Das bedeutet natürlich, dass dann die Wahrscheinlichkeit dafür eben größer ist, dass eben die Lebenszeit tendenziell und rein statistisch gesehen kürzer sein könnte. Aber gut, das ist eben so ein bisschen der Punkt. Man hat das auch bei dem letzten Wahlkampf gesehen und jetzt gab es auch schon ein weiteres Statement von Joe Biden, dass er eben gesagt hat, er möchte keine Abendauftritte mehr nach 20 Uhr im Endeffekt wahrnehmen, weil er dann müde wird, beziehungsweise er seine Kraft eben für den Wahlkampf nutzen möchte und eben keine Abendveranstaltungen mehr wahrnehmen will. Das stieß nicht wirklich auf positive Resonanz bei seinen demokratischen Kollegen, bei den Gouverneuren, die eben das natürlich schon auch eher, naja, wie soll man sagen, angezweifelt, beziehungsweise dann eben auch nicht wirklich mit Freude aufgenommen haben. Es sieht aber ganz danach aus, wenn man sich insgesamt die Situation ansieht, dass der Herausforderer Donald Trump tatsächlich das Rennen macht. Also von daher sind natürlich solche Dinge, die dann eben am Rande des aktuellen Wahlkampfes geschehen, eher beiläufiger Natur. Ganz interessant auch, dass eigentlich formell beide Kandidaten, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, eigentlich noch gar nicht nominiert sind. Das kommt erst noch. Also die jeweiligen Parteitage stehen eigentlich noch erst an. Jetzt haben die Demokraten so ein bisschen vorgegriffen. Wahrscheinlich haben sie den Podcast gehört und haben ihm schon mindestens mal so inoffiziell gesagt, ja, Joe Biden ist eben unser Kandidat und auch der amtierende Präsident hat gesagt, er würde nochmal eine zweite Amtszeit eben anstreben wollen und möchte die auch nochmal wahrnehmen. Also von daher hat man jetzt hier so ein bisschen schon, wie soll man sagen, Nägel mit Köpfen gemacht, obwohl der Hammer noch gar nicht draufgeschlagen hat. Aber es ist sozusagen dann zumindest mal bei den Demokraten eine Formalie. Bei den Republikanern wird sich zeigen, ob tatsächlich Donald Trump eben dann von dem republikanischen Parteitag eben ins Rennen geschickt wird. Aber zumindest mal ist er jetzt hier auf Wahlkampftour und hat auch andere Hürden, die in den Weg gelegt wurden, zumindest mal mit Bravour mit 78 Jahren halt übersprungen. Und ich glaube, dass er dann auch dieses kleine Hürdchen dahingehend nehmen kann. Aber es ist eben eine Unwägbarkeit, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte und die sicherlich dann natürlich auch nochmal die eine oder andere Konsequenz auch für die Finanzmärkte haben würde. Ich habe schon bereits gesagt, die Amerikaner gehen davon aus, dass Donald Trump eben alter neuer Präsident der Vereinigten Staaten werden wird. Und auch die Finanzmärkte haben sich bereits darauf eingestellt. Das heißt, man sieht also hier eigentlich eher eine Gelassenheit, auch gerade bei den Börsianern, die eben da keine größeren Auswirkungen sehen werden. Sicherlich hat man den einen oder anderen Kursrückgang eben in einigen Branchen gesehen, aber das hält sich alles noch in Grenzen, weil erst wirklich dann Fakten geschaffen werden, wenn natürlich der Wahlkampf oder beziehungsweise die Wahl entschieden ist. Das heißt also am 5. November, da wird sich dann entsprechend zeigen, welche Branchen, welche Sektoren eben sich neu sortieren müssen, weil natürlich dann die Politik von beiden Protagonisten jeweils doch in sehr, sehr verschiedene Richtungen, sehr, sehr verschiedene Schwergewichtungen hat und das natürlich auf die einzelnen Branchen entsprechend auswirken wird. Aber da werde ich auch in der nächsten Folge mal drauf eingehen, aber wenn wir uns nämlich mal ansehen, da werde ich euch mal aufzeigen, wie sich Börsen in Wahljahren verhalten, wie die Volatilität ist, wie sich die Indizes entwickelt haben, also auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Jetzt aber mal zurück, wie wählen denn eigentlich die Amerikaner den Präsidenten? In Deutschland ist das Wahlsystem klar. Hier hat man eben die Möglichkeit, jeweils zwei Kreuzchen zu machen, wählt den Direktkandidaten und die Partei. Und über diese Abstimmung der Bevölkerung kommen dann sozusagen die Protagonisten zustande. Das heißt, die Direktkandidaten gehen dann eben entsprechend in den Landtag oder in den Bundestag, je nachdem. Und über die Partei werden dann sozusagen die anderen Vertreter von der Liste jeweils eben in die entsprechende Regierung oder beziehungsweise in den entsprechenden Bundestag geschickt. In Amerika ist das ein bisschen anders. Da werden nämlich sogenannte Wahlmänner gewählt. Das heißt also, der Amerikaner Jane Doe und John Sixpack, die gehen eben ins Wahllokal und wählen dort den jeweiligen Wahlmann aus dem Distrikt, wo sie wählen gehen. Und diese Wahlmänner werden dann über das sogenannte Electoral College, das ist eine 540 oder 538-köpfiges Wahlgremium, das eben von den Delegierten, also den Wahlmännern der jeweiligen Bundesstaaten, eben zusammengesetzt ist. Die wählen dann sozusagen den Präsidenten und Präsidentschaftskandidat, der als erstes die Mehrheit von 270 Wahlmännern oder Wahlmännerstimmen erreicht, der hat dann die Wahl gewonnen. Also sozusagen ist so ein bisschen wie eine Art Windhundrennen, in diesem Gremium, in dem Electoral College, durch die Wahlmänner. Und das passiert eben das 41 Tage nach dem Wahltag, also da, wo die Amerikaner ihre Stimmen für entsprechenden Wahlmann abgegeben haben, da stimmen die Wahlmänner dann in einer geheimen Abstimmung über den neuen Präsidenten in den USA ab. Und das ist vielleicht nochmal ganz spannend, auch natürlich zu verstehen. Das ergibt nämlich einige vielleicht auch Klarheiten darüber, warum die Wahl tatsächlich in den USA bis zuletzt immer so spannend ist. Es gibt nämlich sogenannten Swing States, das sind also die Staaten, wo nicht ganz klar ist, wie sich die Bevölkerung für welche Partei entsprechend entscheidet. Das sind traditionell Pennsylvania, Georgia und Wisconsin. In den Staaten ist es tatsächlich so, dass da immer wieder auch bis kurz vor der Wahl noch die Wahlmänner einmal aus dem republikanischen oder demokratischen Lager wirklich ganz kurz vor der Wahl noch wechseln können. Das ist halt so, das heißt also, man hat hier keine wirklich festen Wahlbezirke, zum Beispiel ist es so in Kalifornien, da sind eher die Demokraten immer wieder natürlich auch manifestiert, das heißt also, da ist wirklich auch immer wieder über die letzten Jahre zu sehen gewesen, dass eben eine demokratische Wahlmänner in Kalifornien entsprechend gewählt wurden und wie gesagt, bei diesen Swing States ist es anders und die sind aber relativ wichtig für die Wahlabstimmung, das heißt also, dass eben diese Swing States tatsächlich einen großen Einfluss eben auf dieses absolute Wahlergebnis haben, weil die eben relativ groß sind und dahin geht natürlich auch ein Einfluss auf genau eben dann entsprechend die Wahl des Präsidenten haben können. Also eine ganz, ganz interessante Situation, die sich da zeigt und die natürlich dann auch insgesamt sehr, sehr wichtig natürlich für die Wahl ist. Das heißt also, das ganze Wahlthema wird über den Sommer hinweg bis in den Herbst rein auch Thema an den Börsen bleiben. Der Vollständigkeit halber sei auch nochmal erwähnt, dass natürlich die Demokraten in Kalifornien als Beispiel die Mehrheit bisher hatten, so ist es halt in Texas zum Beispiel mit den Republikanern, die da eben traditionell immer wieder im Endeffekt den Wahlmann entsprechend oder die Wahlmänner und Wahlfrauen entsprechend senden können. Aber das der Vollständigkeit da an dieser Stelle nochmal nachgeschoben. Also von daher, das ist ganz spannend. Das sollte man auch immer wieder im Hinterkopf behalten. Das heißt also, wenn dann eben die Amerikaner gewählt haben, heißt das noch nicht, dass dann damit der Präsident wirklich auch in Amt und Würden ist, sondern erst, wenn die Wahlmänner und Wahlfrauen zur Urne geschritten sind, beziehungsweise in dieser Abstimmung in dem Electoral College dann entsprechend ihre Wahlen abgegeben haben oder ihre Stimme abgegeben haben, dann ist der Präsident im Endeffekt bestätigt. Und das wird am 5. November dann höchstwahrscheinlich der Fall sein. Also von daher, so ist zumindest mal die Lesart und so kann man das Ganze interpretieren. Also durchaus ein spannendes Thema. Kommen wir mal zu Teil oder Frage 2, da ich mich so ein bisschen mehr auf den DAX eingeschossen, wobei es ganz witzig ist, als ich die Fragen hier für den Podcast für mich so ein bisschen formuliert hatte, da ging es eigentlich noch eher darum, ob der DAX tatsächlich das erreicht, die Höchststände oder beziehungsweise den Kursrekord aus der Vergangenheit wieder in Angriff nehmen kann, währenddessen ja der S&P 500, der derweil über 5.500 Punkten teilweise war, Nasdaq über 20.000 Punkten, also immer wieder neue Kursrekorde gemacht hat, ist der DAX so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber heute hier bei der Podcastaufnahme Freitag jetzt die 11.55 Uhr, ist es tatsächlich so, dass der DAX mittlerweile bei 18.630 Punkten ist, also über diesen Kurswiderstand bei 18.450 Punkten tatsächlich rübergesprungen ist zur Eröffnung, seine Kursrallye fortsetzen kann und eigentlich damit formell auf dem Weg auch wieder ist zu den alten Kursrekorden. Da kann man sehen, auch hier ist also sozusagen nicht alles so leicht prognostizierbar, wenn man sich eigentlich die Konjunkturdaten anguckt, die aus Europa, aus Deutschland speziell kommen, wie heute zum Beispiel Industrieproduktion und zuletzt eben auch Einkaufsmanager-Indizes, würde man gar nicht glauben, dass das der Stoff ist, aus dem Kursrekorde gemacht werden. Auch vielleicht habt ihr insgesamt, wenn ihr euch so ein bisschen in der Landschaft umschaut, vielleicht selber aufs Konto guckt oder auch euren Konsum mal so verfolgt, eigentlich auch eher das Gefühl, dass man da eher so ein bisschen stagnierend unterwegs ist und weniger wirklich hier auf in Rekordlaune ist. Aber so ist die Börse mal und wir sehen also hier den massiven Vorgriff, den die Investoren derzeit vornehmen, eben bei deutschen Aktien, dass man eben also annimmt, dass eben die Konjunktur in Europa, in Deutschland eben eine Stimulation erfahren wird, dass eben dann die Aktien, die vor allen Dingen natürlich die zyklischen Aktien, Automotive-Aktien, chemische Aktien, also oder Aktien aus dem Chemiesektor, dass die eben dann auch aus ihrer Lethargie rausgerissen werden können und der Gesamtmarkt damit dann sozusagen nach oben steigen kann. Aber wie gesagt, wir haben jetzt derzeit einen Vorgriff, der auch dadurch derzeit entsteht, dass natürlich die amerikanischen Börsen, der amerikanische Aktienmarkt auf Rekordkursniveaus. Und da guckt sich natürlich der ein oder andere größere Investor so mal um und sagt, welche westlichen Industrienationen sind denn noch relativ günstig bewertet und fällt natürlich dann auch auf den DAX oder wird auf den DAX aufmerksam, der im Verhältnis gerade zu den amerikanischen Märkten günstig ist. Das ist natürlich die Frage, günstig ist ein relativer Bezug und ein relatives Wort, weil natürlich, wenn ich mir jetzt die amerikanischen Börsen ansehe, dann kann man sagen, ja klar, der DAX ist im Verhältnis dazu günstig bewertet, aber guckt man sich die konjunkturelle Situation an, dann sieht es halt anders aus. Und genau diese Schere geht halt immer weiter auseinander und ich bin halt selber auch gespannt, wann wir dahingehend eine Auflösung dieses Phänomens sehen werden, wann sich entweder diese Schere eben zu Lasten oder auch natürlich zugunsten des DAXes schließen kann. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Spannend auch die Entwicklung in China und dahingehend ganz wesentlich der KP bzw. der Kommunistische Parteitag in China, der vom 15. bis 18. Juli stattfinden wird, also heute in 10 Tagen, wenn man so will, der dann eigentlich eher eine Fortsetzung ist von einer Serie aus Parteitagen oder Plenartagen, also Sitzungstagen, die stattgefunden haben. Den ersten hatten wir, oder beziehungsweise im Wesentlichen hatten wir im März gehabt, da hatte ich hier in diesem Podcast ja auch schon drüber berichtet. Da sind ja so ein bisschen mit Erschrecken festgestellt worden, dass eben China den Militäretat ausgeweitet hat, dass man eben einige Formulierungen geändert hat in Richtung Annexion von Taiwan. Da hatte man das friedliche wieder, friedliche Vereinigung, hat man das friedliche gestrichen und man hat dann natürlich das Wachstumsziel von 5% wieder rausgegeben. Und jetzt gucken natürlich alle ganz klar auf den kommenden, also sprich auf den dritten Sitzungstag, der 20. Sitzung des Zentralkomitees in China, der wie gesagt vom 15. bis 18. Juli in Beijing stattfinden wird. Und wir natürlich da versuchen zu sehen, was gibt es für Impulse, wie wird also sozusagen die chinesische Regierung jetzt eben zum Beispiel den Immobiliensektor angehen, wird man vielleicht irgendwelche neuen Wirtschaftsprogramme auflegen, bestimmte Branchen, bestimmte Sektoren unterstützen, wie reagiert man vor allen Dingen auf die EU-Strafzölle, auf chinesische Exporte bzw. Importe in die EU rein, wird man reagieren, wie wird man reagieren, was ist angemessen, was sind angemessene Reaktionen, also alles Dinge und Fragestellungen, die da auf jeden Fall zum Teil beantwortet werden, deswegen sollte man das, selbst wenn man nicht in chinesische Aktien investiert ist, aus meiner Sicht heraus so ein bisschen auch verfolgen, vielleicht jetzt nicht natürlich minutiös, aber zumindest mal die Headlines auf der Agenda behalten und mal schauen, was eben da aus diesem Plenartagung heraus entsteht. Ansonsten gibt es natürlich auch so Personalien und entsprechende Regulierungen, neue Richtlinien, die ebenfalls in diesem Zuge dann bekannt gegeben werden, die aber dann meistens natürlich eher nationaler Natur sind, das heißt sich dann speziell auf China beschränken und weniger mit dem internationalen Verhältnis zu tun haben. Also von daher gibt es halt schon sehr, sehr viele andere Entschlüsse und Verlautbarungen, aber die halten sich dann tatsächlich eher so in Grenzen, dass man eben natürlich diesen außenpolitischen Teil hat, als auch natürlich den innenpolitischen und der innenpolitische natürlich weniger abfärbt auf entsprechend Europa und den USA. Aber es wird auf jeden Fall spannend, deswegen also an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf, wie gesagt, 15. bis 18. Juli gibt es dann entsprechend den dritten Plenartagungstag von der 20. ZK der KP Chinas. Was für eine Schlussformulierung für den ersten Teil hier von Come On. Ich komme gleich zu Teil 2, habe da ein paar interessante Aktien mitgebracht und freue mich, wenn ihr natürlich weiter dabei bleibt. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid in Teil 2. Es geht los, wie gewohnt, mit den 5, na, vielleicht auch nicht unbedingt meistgehandelten Titeln, aber zumindest mal denen, die in den letzten Tagen hier besonders in den Vordergrund gerückt sind. Und da konnte ich auf die Zuarbeit von Dirk zurückgreifen, der nämlich im Vorfeld in Vorbereitung auf den Podcast entsprechend die 5 Unternehmen rausgesucht hat. Ich habe die dann gerne mit aufgenommen, damit eben auch noch der aktuelle Bezug natürlich da bleibt. Und deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an ihn, dass er sich im Endeffekt diese Mühe und Arbeit gemacht hat. Das erste Unternehmen sind die Cavendish Hydrogen. Der ein oder andere Zuhörerin hat das Unternehmen vielleicht in den letzten Tagen ja unfreiwilligerweise in sein Depot wiedergefunden. Und zwar, wenn er nämlich Aktionär von Neil Asa gewesen ist. Das Unternehmen hatte die Betankungssparte unter dem Namen Cavendish Hydrogen abgespalten und an die Osloer Börse gebracht. Das Ganze ist dann wirklich tatsächlich als Sachdividende an die Aktionäre ausgeschüttet worden. Und zwar am 12. Juni war der erste Handelstag. Sprich, davor hattet ihr dann entsprechend die Aktien von Cavendish Hydrogen in euren Depots gehabt. Habt dann wahrscheinlich auch mit Erschrecken festgestellt, dass die Neil-Aktie entsprechend günstiger bzw. niedriger war, was natürlich damit zu tun hat, dass eben diese Sachdividende, das heißt der Spin-off von Cavendish Hydrogen, im Endeffekt dann als Abschlag von den Aktien entsprechend berücksichtigt wurde und eben demzufolge separiert nun an den Börsen notiert ist. Das Unternehmen Cavendish hat den Namen von Henry Cavendish, das ist ein Wissenschaftler, ein Englischer, der den Wasserstoff entdeckt hat, und das soll sozusagen mit Absicht auch eine Hommage eben an diesen Forscher sein, um eben genau diesen Fueling-Charakter, also sprich den Befüllungs-, Betankungscharakter eben durch Wasserstoff entsprechend gerecht werden zu können. Und das ist so ein bisschen nochmal der Hintergrund dabei. Gut, was man von dem Unternehmen denken kann, ich glaube zumindest, dass insgesamt für den Konzern Neil Asa, der ja auch schon bereits 1927 gegründet ist, fand ich auch ganz spannend, also wirklich ein Unternehmen, was schon über 100 Jahre alt ist, würde man vielleicht so gar nicht annehmen und glauben, sondern hier vielleicht denken, dass so ein hippes, junges Unternehmen, was sich erst so in den letzten Jahrzehnten aus den Wartungen des Nichtkenns herausgeschält hat. Und ist aber nicht der Fall, ist wirklich schon länger an den Börsen bzw. auch an in der entsprechend norwegischen Wirtschaft unterwegs. Und dahingehend natürlich auch ganz spannend, wie das Ganze weitergeht. Also wie gesagt, positiv für beide Unternehmen, weil man jetzt hier sich wirklich dezidierter sowohl als auch auf den Wasserstoffsektor, auf die Elektrolyse und Elektrolyseteile fokussieren kann, als auch natürlich hier für Cavendish Hydrogen vermehrt in dem Bereich Betankung eben von Wasserstoff, Wasserstofftankstellen eben fokussierter ist. Ob das wirklich so der große Hype ist, wird sich herausstellen. Ich denke, gerade der Bereich Betankung von Wasserstofftankstellen und Wasserstoffbehältnissen ist ein sicherlich zukunftsträchtiger Bereich, aber er wird halt noch einige Zeit dauern. Das heißt also, es ist kein Boom-Sektor, wo man sagen kann, da geht es in den nächsten Jahren sofort los, sondern hier wird man einige, ja sogar vielleicht ein Jahrzehnt, 5 bis 10 Jahre durchaus nochmal warten müssen. Wasserstoff wird auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus in den großen Industrienationen eine wesentliche Rolle spielen, aber eben langsamerer, gemächlicherer Gangart, und das, denke ich mal, wird man dann auch bei den Cavendish Hydrogen sehen. Man hat auch gesehen, dass die Aktien, als sie an den ersten Handelstag erlebt haben, erstmal ins Minus gelaufen sind, einige Zeit gebraucht haben, um sich wieder von den Kursverlusten zu erholen. Die haben also wirklich wahrscheinlich einige genervte Aktionäre erstmal Kasse gemacht und die Aktien verkauft. Das Ganze hatte sich dann aber ein paar Tage später tatsächlich wieder neutralisiert, sodass dann eben sogar die Aktienkurse teilweise über das Ausgabeniveau, also sprich das Erstnotierungsniveau, hinaussteigen konnten und sogar leicht im Plus waren. Aber bleibt auf jeden Fall eine interessante Story, sollte man so ein bisschen nochmal beobachten. Und ich denke, Neil als auch Cavendish werden uns hier sicherlich das ein oder andere Mal nochmal über den Weg laufen. Zweite Frage bezieht sich auf Rheinmetall-Rüstungsaktien allgemein, ob die wieder interessant sind. Da habe ich mal Drone Shield auch noch mit reingenommen. Also es gibt ja, der ganze Rüstungssektor profitiert ja momentan natürlich von den kriegerischen Auseinandersetzungen, die es eben in der Welt derzeit gibt. Und je größer diese Auseinandersetzungen sind und je massiver, desto stärker profitieren dann leider halt auch die Rüstungsaktien, was heißt leider oder in diesem Fall natürlich dann die Rüstungsaktien auch mit, weil dann mehr Waffen, mehr Munition etc. angefordert wird und hier dann eben auch die wirtschaftlichen Hebel einfach in Wirkung kommen. Das heißt halt, die Unternehmen, die solche Munition, solche Panzer, militärischen Ausrüstungen herstellen, werden dann entsprechend stärker nachgefragt und haben natürlich ein florierendes operatives Geschäft und entsprechend florierend ist das, sind die Gewinne dann und die steigenden Gewinne führen natürlich dann auch entsprechend zu steigenden Aktienkursen. Also so ist nun mal die Kausalität und das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber das ist nun mal so und demzufolge ist natürlich dann die Frage, wenn man sich gerade solche Kurse wie Aktienunternehmen wie Rheinmetall und Drone Shield anguckt, die ja teilweise sich vervielfacht haben in den letzten Jahren, ob da noch das Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen vorhanden ist. Und hier muss man wohl leider sagen, dass auch gerade wieder mit Bezug auf den ersten Teil und den amerikanischen Wahlen, wenn eben Trump neuer Präsident wird, hatte er schon angekündigt, dass sich die NATO oder beziehungsweise die USA aus der NATO wesentlich stärker rausziehen wird. Das heißt also, hier die Budgetfrage über zum Beispiel eine militärische Ausrüstung in der NATO dann wesentlich stärker von den europäischen und den anderen Mitgliedstaaten entsprechend getragen wird, sodass also zwangsläufig, und das hat man ja auch schon zuletzt mitbekommen, eben diese 2%-Klausel des Bruttoinlandsprodukts eines jeden Landes zur Ausrüstung des Militäretats natürlich zum Tragen kommt und hier einfach dann so eine Art künstliche Nachfrage eben nach Militär oder militärischen Equipment, nach Waffen entsteht und das dann eben den Rüstungsunternehmen zumindest mal so eine Art Grundrauschen auch in den kommenden Jahren noch geben wird. Also ich denke ja, Rüstungsaktien werden zumindest mal in den kommenden Jahren davon profitieren können. Gleiche Kurssteigerung wie in den letzten Jahren würde ich jetzt in dieser Form nicht erwarten, weil einfach natürlich der Konflikt, den man da gerade sieht in der Ukraine, insbesondere als auch in dem Nahen Osten und schon sehr, sehr große und verheerende Auseinandersetzungen und Kriege sind, die natürlich dann hoffentlich nicht nur übertrumpft werden können. Und das heißt dann also, dass hier vielleicht auch eher oder hoffentlich eher die Tendenz einer friedlichen Lösung oder beziehungsweise dann eben auch einer friedlichen Verhandlungsphase einhergeht, sodass dieses Thema dann also auch hoffentlich irgendwann ad acta gelegt werden kann, natürlich aus humanitären Sichten heraus und dahingehend dann die Frage ist, dass dann eben sozusagen keine Wachstumsmärkte mehr für die Rüstungsunternehmen da sind. Aber es ist nun mal, wie gesagt, so, die Tendenz ist so, dass selbst auch in dann vielleicht oder hoffentlich zukünftigen Friedens- oder friedlicheren Zeiten trotzdem eben die Nachfrage natürlich da ist, Modernisierung der Armeen von den Staaten, weitere Ausrüstung und so weiter und so fort. Also das Drohgebilde ist auf jeden Fall mal da. Die Ausgaben müssen dann sozusagen getätigt werden. Darauf haben sich die Staaten zumindest mal jetzt vereinbart. Und das ist wohl die aktuelle Situation. Das nächste Unternehmen, was der Dirk rausgesucht hat, sind die Zealand Pharma. Zealand Pharma ist ein dänisches Biotech-Unternehmen, was auch ebenfalls so ein bisschen in dem Teich der fettreduzierenden Präparate eben rumfischt und eben ein Präparat hat, Amylin-Analogon, was sozusagen eben auch den Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic von Eli Lilly bzw. Novo Nordisk entsprechend Konkurrenz machen soll, wobei von Eli Lilly das ganze Präparat in Zepbound heißt und von Novo Nordisk Wegovy und das sind eben entsprechende Präparate, die eben zur Therapie der Gewichtskontrolle, so wie es so schön medizinisch heißt, eben eingesetzt werden, aber im Endeffekt nichts anderes machen, als dann eben den Stoffwechsel stark anzuregen, sodass eben Fett verbrannt wird und dadurch die Menschen eben sehr stark abnehmen. Und da hatte eben jetzt das Unternehmen Zealand Pharma vor kurzem eine 1b-Studie durchgeführt. Und man hat nach 16 wöchentlichen Verabreichungen von eben dieser hochdosierten Form des Amylin-Analogon Petrolintit festgestellt, dass die Gewichtsreduktion bis zu durchschnittlich 8,6% im Vergleich zu der Placebo-Gruppe von 1,7% eben sehr erfolgreich war. Und das ist natürlich deswegen ein Erfolg für das Unternehmen und die Aktien konnten demzufolge relativ stark zulegen. Wie läuft dieser Prozess ab? Hier gibt es also gerade in den Phase 1-Studie, da nimmt man eben relativ wenig Patienten. Das heißt, man nimmt dann so bis zu 30, 40 Protagonisten oder eben dann Probanden in solche eine Kohorte mit rein. Die Hälfte von der Gruppe, die kriegt eben ein Placebo-Präparat, wo also kein Wirkstoff drin ist, und die andere Hälfte bekommt dann sozusagen das Präparat, wo wirklich dieser Wirkstoff drin ist, und dann kann man eben rausfinden, welche von diesen beiden Gruppen sozusagen wirklich Effekte zeigt. Und in diesem Fall war es eben so, dass die Gruppe, die dann tatsächlich das Präparat bekommen hat, auch die entsprechenden Erfolge zeigen konnten. Und dann geht das sozusagen in die zweite Phase, was nichts anderes bedeutet, dass man da das Ganze sozusagen noch weiter ausfährt. Das heißt, man holt noch mehr Menschen rein, die sich dafür zur Verfügung stellen. Also bei Phase 1 ist es auch teilweise so, dass das Teil manchmal auch mit Tierversuchen gemacht wurde, beziehungsweise das dann jetzt über entsprechende Computerprogramme oder beziehungsweise dann eben andere technische Möglichkeiten sozusagen nachgeahmt wird, und in der Gruppe, in der Phase 2, da wird das Ganze dann sozusagen in die normale klinische Phase übergeleitet. Da nimmt man dann also mehr als 100 Versuchspersonen, weitet das Ganze aus, und dann sozusagen in der Phase 3, in der abschließenden Phase, da wird das dann noch weiter ausgeweitet, kommen also noch mehr Probanden mit rein. Und man versucht dann eine sozusagen Evaluierung der Tests wieder stattfinden zu lassen und bezieht sich halt immer wieder auf die Vorversuche aus den vorherigen Phasen und guckt dann halt, ob die dann im Endeffekt durch die einzelnen weiteren Phasen, klinischen Phasen bestätigt werden können. Und wenn das der Fall ist, dann kommt es halt später zu einer Zulassung. So ist sozusagen der ganze Prozess. Demzufolge hat Zealand Pharma sich da eben durchgequält, scheint hier mit dem Wirkstoff, den die eben gefunden haben, entsprechend erfolgreich zu sein. Das sind auch oftmals so Generika bzw. Similarprodukte, die also sozusagen ähnlich aufgebaut sind, aber halt eine andere Wirkstoffgruppe noch mit drin haben, sodass also sozusagen nicht das gleiche Präparat wie zum Beispiel von Novo Nordisk oder Eli Lilly tatsächlich genommen wird, sondern ein ähnliches. Und deswegen guckt man natürlich dann, ob die Wirkstoffe bzw. dann die Wirkung die gleiche ist, und versucht natürlich das Ganze entsprechend dann in den Markt zu drücken. Aber es war nicht nur Zealand, sondern auch Gubra, das sind ebenfalls ein dänisches Unternehmen, die haben mit Gubami ebenfalls ein Amylin-Analogon in der Phase 1 gehabt, ebenfalls positive Daten bekommen. Also man merkt schon, hier kommt immer mehr Konkurrenz in diesem Bereich auf, dann hier wird also sozusagen dann Novo Nordisk und Eli Lilly entsprechend Paroli geboten, wenn man so will. Jetzt kommt es darauf an, ob diese Präparate günstiger werden, wie die angeboten werden. Da gab es ja entsprechend auch schon einige Kritiken von zum Beispiel den USA. Und da bin ich auch schon beim nächsten Punkt, und zwar Eli Lilly und Novo Nordisk. Die passen ja gerade auch gerade dazu. Da gab es nämlich so ein bisschen Gegenwind, da hat sich der amtierende noch US-Präsident Joe Biden eingemischt und hat ihm gesagt, dass er das eben nicht gut findet, dass die sogenannten GLP-1-Präparate, also so nennt man das in Kurzform, diese Abnehmpräparate in den USA so hochpreisig angeboten werden, wo es in anderen Ländern relativ günstiger ist zu den USA, und er will eben dahingehend Maßnahmen ergreifen, damit man hier dann eben eine Preisreduktion vornimmt. Das kennt man, das gab es auch schon bei anderen Präparaten. Wir hatten das ganze Thema auch schon bei den Covid-Impfstoffen, dass dort eben ebenfalls Forderungen natürlich dann laut wurden in Richtung der Impfstoffhersteller, dass die mit den Preisen runtergehen mussten, bevor eben das Ganze ausgerollt wurde, und weil eben eine bestimmte natürlich auch Abhängigkeit dazu da ist. Und hier ist also diesmal wieder der Fall, dass also selbst höchstpersönlich der amtierende US-Präsident in diese Preispolitik mit eingemischt hat. Und das ist oftmals auch ein Zeichen, was man wirklich ernst nehmen sollte. Natürlich nicht als nur als Unternehmen, sondern auch als Aktionär. Was einfach bedeuten kann, dass dahingehend da auch nochmal die eine oder andere Hossezeit beziehungsweise dann eben Supertrendzeit erstmal ein bisschen abgemildert werden könnte. Für Eli Lilly aber nochmal ganz interessant, die haben eine Zulassung bekommen für ein Alzheimer-Medikament, und zwar Kisunla oder auch Donanemab. Die können also sozusagen dieses Präparat für die Alzheimer-Behandlung in den USA anwenden, und damit konkurriert jetzt Eli Lilly direkt mit dem US-Konkurrenten Biogen, oder beziehungsweise hat Biogen hier Paroli geboten. Also bei Eli Lilly sieht es gar nicht so verkehrt aus. Die scheinen also momentan viele, viele Köcher in den Teichen zu haben und dort ordentlich große Fische rauszuziehen. Und von daher könnte dann vielleicht nochmal so die ein oder andere negative Auswirkung, die eben durch eine Preisreduktion im Bereich eben der Abnehmpräparate, also GLP-1 bzw. dann in Zepbound entsprechend aufgefangen oder abgepuffert werden. Also von daher hier so ein bisschen Entwarnung an dieser Stelle. Bei Novo Nordisk muss man das Ganze beobachten. Die sind aber in anderen Bereichen ebenfalls gut positioniert. Also beide Unternehmen, denke ich mal, bleiben zumindest mal auch weiter interessant und werden vielleicht ein wenig an Wachstums- oder Gewinndynamik dann einbüßen müssen, wenn es denn tatsächlich zu einer Preisreduktion in den USA von den entsprechenden Präparaten kommen sollte. Kommen wir last but not least zu der letzten und damit fünften Aktie hier in dem Teil 2 von Come On. Wir gucken mal, passend gerade zur EM, die hatte ich ja in den letzten Wochen so ein bisschen ausgespart, auf die BVB-Aktie. Und das ist auch ganz spannend, weil das ein interessantes Feld ist, wo wirklich ganz, ganz viele Aspekte eine Rolle spielen, die man eigentlich bei anderen Unternehmensbewertungen gar nicht so in Erwägung ziehen muss. Also da geht es halt nicht darum, ob irgendwelche Mitarbeiter besonders hoch- oder niedrigpreisig bezahlt werden, sondern hier geht es tatsächlich dann bei den Fußballaktien aber tatsächlich so, dass eben, wenn natürlich Top-Spieler da sind, die im Wert steigen, dass auch eine Wertsteigerung für den Verein ist, weil die Ablösesummen entsprechend teurer werden, weil die Spieler höher gehandelt werden können. Es kommt darauf an, natürlich, wie viele Tore werden geschossen, wie viele Preisgelder können eingenommen werden, wie viele Tickets, wie läuft das Merchandise und so weiter und so fort. Also viele, viele Aspekte, die da einfach zusammenkommen und das natürlich dahingehend auch wirklich für normale, in Anführungsstrichen, Analysten schwer macht, sich ein Bild von Fußballvereinen machen zu können. Und da sind dann auch oftmals wirklich die Fans von den Vereinen in einer besseren Position, obwohl die wahrscheinlich auch wiederum dann eher so ein bisschen den Bias-Effekt haben, weil wenn man natürlich Fan von einem Verein ist, will man unter Umständen vielleicht auch die Aktie von dem Verein haben und würde natürlich dann auch alles eher durch eine rosa-rote Brille sehen. Also da muss man dann sehen, dass man die dann vielleicht abnimmt, aber man hat tatsächlich dann vielleicht wesentlich bessere Einblicke als der ein oder andere Analyst, der dann nur vor seinem Computer sitzt, da irgendwelche Excel-Spreadsheets baut und eigentlich gar nicht so richtig den Durchblick hat, wie es tatsächlich läuft. Aber bei BVB zumindest mal im vergangenen Jahr war es so, dass das Unternehmen ja am 3.5.24 die Geschäftsergebnis für das jüngste, also für das letzte Quartal rausgegeben hat und es wurde ein EPS, also ein Earnings per Share, ein Gewinn pro Aktie von minus 20 Euro Cent ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte der Verein 14 Euro Cent Verlust ausgewiesen pro Aktie und auf der Umsatzseite wurde ein Rückgang zum Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2,55% vermeldet. Also hier laufen genau also diese Dinge zusammen. Transfers, die bei den Spielern gemacht werden, Merchandise, Kartenverkäufe, Preisgelder und so weiter, das läuft alles in den Topf rein und so liegt dann der Umsatz zuletzt bei 98,19 Millionen und im Vorjahreszeitraum hatte man noch einen Umsatz von 100,76 Millionen Euro entsprechend umgesetzt. Also das ist auch nochmal ganz spannend, weil das eben natürlich auch nochmal zeigt, wie die, was für Größenordnungen da einfach eine Rolle spielen und wie viel Gelder da tatsächlich durch diese ganzen genannten einzelnen Bereiche umgesetzt und umgeschlagen werden. Wer sich für die letzten oder beziehungsweise jetzt dann für die für das aktuelle Quartal interessiert, wobei man sagen muss, bei der BVB ist es so, dass wir ein Rumpfgeschäftsjahr haben. Das heißt, das vierte Quartal 2024 endet dann sozusagen jetzt im Juni und da werden die Zahlen am 26.09., also nicht jetzt im Juni, sondern ist sozusagen jetzt in dem Quartal und da werden die Zahlen dann am 26.09. entsprechend vorgestellt und insgesamt erwartet man aber für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,512 Euro, weil hier natürlich dann entsprechend ja die ganzen operativen Tätigkeiten bei dem Konzern sich eigentlich besser entwickelt haben als im vergangenen Jahr. Also zumindest mal ist das die Maßgabe bzw. die Annahme der Analysten. Da dürfen wir alle gespannt sein, ob das tatsächlich auch so eintritt oder nicht. Wird sich natürlich dann zeigen. Also wer im Endeffekt dann die Zahlen auf dem Tisch haben will, der muss am 26.09. dann nochmal gucken. Ansonsten auch ein interessantes Vehikel, wenn man vielleicht mal das ein oder andere Länderspiel oder beziehungsweise dann jetzt entsprechend EM-Spiel guckt, kann man sich auch mal angucken, wie dann zum Beispiel die Vereine von den Spielern, die dann bei den Spielen Tore schießen oder so, ob die dann entsprechend hoch oder runter gehen, vielleicht ist das auch nochmal ganz interessant zu sehen, was da für eine Korrelation natürlich entsteht, weil natürlich der Unternehmen beziehungsweise der Spielerwert ja auch dann steigt, also wenn jetzt gerade beim EM-Spiel eben Tore geschossen werden und der Spieler bei einem Verein, beim börsennotierten Verein natürlich ist, dann steigt ja der Wert des Spielers, als auch natürlich dann entsprechend müsste auch der Wert der Aktie steigen. Also ihr könnt das gerne mal überprüfen, mir nächste Mal in irgendeiner Form zukommen lassen, Kommentare E-Mails, whatever, ob ihr das so beobachtet habt. Damit bin ich durch. Ich lasse auch in dieser Folge wieder die Buzzwords weg. Die hebe ich mir auf, wenn Dirk wieder dabei ist, weil, wie gesagt, was soll ich mir selber Buzzwords erklären? Das macht ja wenig Sinn, aber wir haben hier ein paar interessante. Die könnt ihr dann in der nächsten Woche hoffentlich entsprechend euch anhören. Ansonsten komme ich jetzt zu Teil 3, war ja sowieso gerade schon bei den Zahlen und werde dann in Teil 3 mir mal die Zahlen für die kommende Woche anschauen. Auf der Makro- sowohl als auch auf der Mikroebene. Wird sicherlich ganz spannend. Es gibt nämlich eine kleine Überraschung. Bis dann. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr weiter dabei bleibt und seid. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Zahlenteil und der wird in der nächsten Woche tatsächlich ganz interessant. Da gibt es nämlich tatsächlich eine Überraschung, die man vielleicht gar nicht so auf dem Ticker hat. Jetzt aber erstmal auf der makroökonomischen Seite, da kommen so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, die es in der nächsten Woche gibt. Am Montag gibt es aus Japan Leistungsbilanz, die sicherlich ganz spannend ist. Aus Deutschland gibt es die Handelsbilanz und es beginnt das Treffen der Eurogruppe. Wir bekommen den Sentix Investorenvertrauen. Ebenfalls am Montag, am Dienstag ist dann eher ein ruhiger Tag. Da gibt es eigentlich kaum Daten, die jetzt erstmal hier für Europa wirklich von Wichtigkeit sind. Das geht am Mittwoch dann dafür weiter mit den Erzeugerpreisen, Verbraucherpreisen aus China. Wir bekommen das Fed Basebook, also den Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Und am Donnerstag geht die wilde Fahrt dann weiter. Und zwar gibt es in Südkorea die Zinsentscheidung von der Bank of Korea. Da nimmt man momentan an, dass da keine Zinssenkung oder Zinsänderung erfolgt, sondern dass das Ganze auf dem Niveau bleibt. Die Inflation ist also momentan in einer stabilen Seitenlage, wenn man so will, um die 2%. Also das ist in Südkorea tatsächlich eine andere Situation als zum Beispiel in Europa, in den USA. Aber wer ein bisschen mehr auch über asiatische Märkte hören und wissen will, der kann auch gerne bei meinem YouTube-Kanal mal vorbeigucken, Andreas Lipko einfach suchen, da gibt es nämlich jeden Morgen Starten den Tag und da habe ich auf Korea, Südkorea schon des Öfteren mal hingewiesen, nehmen die auch jeden Morgen mit rein, also wer da mehr Informationen haben will, gerne mal vorbeischauen. Ansonsten gibt es am Donnerstag noch das harmonisierte Verbraucher, die harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland und wir bekommen traditioneller Natur die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Am Donnerstag, das war ja in dieser Woche etwas anders, durch den Feiertag, der 4. Juli, ist ja auf den Donnerstag gefallen, sodass also die Erstanträge Arbeitslosenunterstützung dann eben auf den Mittwoch gefallen sind und da bereits publiziert wurden und das aber auch keine unübliche Machart, sondern es ist tatsächlich immer so, dass wichtige Daten an einem Feiertag in den USA rausgegeben werden, dann werden die entweder vor- oder nachverlegt, je nachdem, wann dieser Tag entsprechend ist. Freitag gibt es dann nochmal die Erzeugerpreise aus den USA um 14.30 Uhr und auch wie immer sozusagen das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan um 16 Uhr. Und das war es zumindest mal von der makroökonomischen Seite an Daten, die ich jetzt interessant finden würde. Gut, man könnte vielleicht am Freitag nochmal auf die Einzelhandelsumsätze in Deutschland schauen. Da denke ich mal, werden wir weitere Rückgänge sehen, aber das spielt ja momentan für die Investoren irgendwie keine Rolle, dass sich die konjunkturelle Situation in Deutschland immer mehr verschlechtert. Gucken wir mal auf die mikroökonomische Seite und da wird es tatsächlich interessant, weil nämlich so heimlich still und leise, passend zum Sport, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach den Zahlen ist vor den Zahlen zu bemerken ist, wobei man sagen kann, die Quartalzahlen, die jetzt vorgelegt werden, die haben nicht so eine gravierende Wichtigkeit wie natürlich die vorherigen, aber es, jawohl, es beginnt wieder die Berichtssaison, tara, wir bekommen nämlich tatsächlich am 11.07., das heißt also Donnerstag nächste Woche, die Zahlen von Delta Airlines, damit geht's los, wir bekommen aus Japan Fast Retailing, wir bekommen Gerresheimer, Heidelberger Pharma, Pepsi wird am 11. Zahlen vorlegen, wir bekommen Progressive Corp, wir bekommen Südzucker am 11. mit Zahlen. Dann geht es am 12. weiter, traditionell dann offizielle Eröffnung der Berichtssaison in den USA mit den Banken. Und zwar Bank of New York wird melden, Citigroup wird die Zahlen vorlegen. Wir bekommen Ericsson ebenfalls mit Zahlen, JP Morgan wird die Zahlen vorlegen. Wir bekommen Wells Fargo und BlackRock, die dann im Endeffekt am Montag, aber jetzt habe ich schon zu weit vorgegriffen, die Zahlen vorlegen. Aber es geht halt in der nächsten Woche tatsächlich wieder los. Die Berichtssaison beginnt, das heißt also auch hier der Datenkalender wird sich wieder füllen mit amerikanischen Unternehmen, die dann ihre Zahlen vorlegen. Traditionell beginnt das Ganze Also mit den Bankenwerten, die dann Donnerstag, Freitag beziehungsweise Montag fortfolgend entsprechend die Zahlen vorlegen, also Goldman und so weiter, werden dann die Woche darauf repräsentieren. Und dann kommen sozusagen mit einem kleinen Versatz dann auch die großen Technologiewerte. Und ich glaube, da werden wirklich sehr, sehr viele drauf schauen. Also gerade auf die Magnificent Seven werden doch viele Investoren einfach gucken, wie sich die ja, Gewinnsituation, Umsatzsituation im vergangenen Quartal eben, also im zweiten Quartal dargelegt hat. Und das wird sicherlich ganz spannend. Also nächste Woche ab Donnerstag geht es dann los. Sehr, sehr spannend dabei zu bleiben und natürlich auch ein Grund mehr nächste Woche am Freitag hier wieder den Common Börsen Podcast zu hören, weil man da natürlich dann wieder viele Unternehmen haben wird, die vielleicht Berichte oder Quartalszahlen vorgelegt haben und die dann entsprechend auch viel gehandelt wurden. Also hier sozusagen eine konkludente Spoiler-Warnung schon mal für die nächste Woche, welche Unternehmen tatsächlich dann auch hier im Podcast erscheinen könnten. Das war es soweit von mir. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt und mir die letzten 40 Minuten hier geschenkt habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter hier in Hamburg. Soll es schön werden, Sonne soll scheinen und natürlich dann auch einen Grund mal mehr, die Börse Börse sein zu lassen und vielleicht dann mit entsprechenden Freunden, Bekannten, Liebsten, wen auch immer, mal eine Runde Eis essen zu gehen oder eben auch draußen die Natur entsprechend genießen zu können. Das will ich euch in dieser Form mitgeben. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, guckt am Montag auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es Starten den Tag. Da werde ich dann entsprechend Bericht erstatten, was im asiatischen Handel so passiert ist. Und ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf dem YouTube-Kanal von Comdirect entsprechend die Marktupdate-Formate und das Klarschiff zu verfolgen. Dann seid ihr auch immer up to date und könnt euch entsprechend sogar Fragen zu einzelnen Unternehmen stellen. Aber jetzt genug der Werbung. Euch ein schönes Wochenende. Weiterhin viel Erfolg. Wir sehen und hören. Nee, sehen nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.